Ja, alles klar. Ich mache ein kurzes Intro und dann hole ich dich mit rein.
Kommen jetzt Tolle Wickler da?
Soll ich das machen? Ich mache
Nee,
normalerweise
kannst
immer
nicht.
das andere jetzt, aber ich mach's.
There's about 13,000 German fans in there. Loving this atmosphere.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zum Cancun-Update Nummer 5. Mein Name ist Max Behlen. Ich habe ein Mikro mit nach Mexiko geschickt und das steht jetzt im Bett von Julius Tole. Hallo Julius.
Moin Max.
Ich habe extra, jetzt weil Julius sich das gerade gewünscht hat, das andere Intro abgespielt. Wenn er schon mal im Podcast zu Gast ist, dann kann ich auch das Tole-Wickler-Intro abspielen.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr drüber gefreut, immer wieder schön dazu zu hören.
Julius, wie geht's dir? Was macht der Tag?
Och ja, mir geht's gut. Wir haben schon eine kleine Mobility-Einheit mit unserer Physiotherapeutin Katha gemacht. Nicht mein Steckenpferd, aber.
Mobility ist nicht deine Stärke.
Wobei, da Yannick und ich haben uns da nicht so viel getan. Insofern, man sieht dann ja nicht ganz so schlecht aus, wenn der andere genauso komische Bewegungen neben sich macht. Nö, ansonsten geht's ganz gut. Also, ja, letzter werden ist nie so schön. Da hatten wir schon ein bisschen dran zu knabbern, aber nö, inzwischen, wir haben ja noch ein Turnier vor uns, deswegen alles gut auf jeden Fall.
Wie ist jetzt so die Zeitplanung bis zum nächsten Turnier?
Wir spielen heute noch ein Spiel gegen die Holländer, dass wir sozusagen ein Dreitagesturnier simulieren, auch wenn es für uns nur 2 Tage gedauert hat, machen dann morgen einen Tag frei und bereiten uns dann wieder aufs Turnier vor. Hauptfeld geht am Freitag los. Ich werde am Mittwoch noch eine Max-Krafteinheit machen und noch ein spielähnliches Training, Donnerstag ein lockeres Training und dann geht es am Freitag los.
Alles klar. Vielleicht können wir dann auch direkt so ein bisschen direkt ins Sportliche einsteigen, Julius. Ihr habt zweimal 2-1 verloren. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Ich würde sagen, die Gruppe war auf jeden Fall etwas tricky, aber das kannst du ja vielleicht selber erzählen.
Ja, wir haben das erste Spiel gegen Nicola Lupo gespielt. In letzter Zeit spiele ich andauernd gegen Nicola Lupo und verliere leider auch andauernd. Auch immer 2-1 und in der Regel mit 2 Punkten Abstand. Also bin mir insofern treu geblieben. Ja, wir sind echt gut reingekommen, haben den ersten Satz gewonnen, sind, wahrscheinlich hast du schon mit anderen Gästen drüber gesprochen, sind einfach besondere Verhältnisse hier. Extrem starker Wind und sehr schwül. Man könnte sagen, Mischung aus tropischer Regenwald und St. Peter-Ording. Und ja, dafür, also wir haben einige Einheiten auch hier davor noch gemacht. Also für ein neues Interimsduo, glaube ich, konnten wir da auf jeden Fall ganz gut mit unserem Einstieg zufrieden sein. Dann muss man sagen, dass die beiden echt stark angefangen haben aufzuschlagen. Und ja, also es war teilweise schon gar nicht schlecht. Bei uns fehlte dann ein bisschen die Konstanz. Und dritter Satz war dann kurios, haben 14-9 hinten gelegen, dann stand es 14-14 und dann haben wir am Ende 17-15 verloren. Üblicherweise kein klassisches Merkmal im Spitzen-Beachvolleyball im Herrenbereich, passiert ja aber andauernd, also ständig hat man irgendwie 13-10 Führungen im Tiebreak, super viele Tiebreaks, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, die Teams haben alle richtig Lust, bei der Hitze über die volle Länge zu gehen und ja, insofern, ich glaube, für ein Einstiegsspiel gegen so ein Team nicht schlecht. Wir haben leider auch Chancen gehabt, um das Spiel auch hätten gewinnen zu können, sind dann bei 15 beide auf die gute Seite, also auf die Seite mit Gegenwind gegangen und haben dann aber leider keinen Punkt mehr da gemacht. Ja, und das zweite Spiel gegen die Brasilianer, ich glaube, für eine zweite Runde tatsächlich ein bisschen unglückliches Los. Das Spiel war tatsächlich von uns in den ersten beiden Kontakten stärker als das erste Spiel. Also Annahme-Zuspiel, glaube ich, haben wir im Wind sehr, sehr gut bewältigt. Und am Ende, ja, sind es Kleinigkeiten. Im ersten Satz schlagen wir vielleicht ein bisschen schlecht auf. Und im dritten Satz machen wir dann zu viele individuelle Fehler. Da habe ich mich doch recht stark drüber geärgert, weil ich am Ende da einige Bälle liegen lasse. Ja, und dann steht man da am Ende recht unzufrieden mit 2 Niederlagen. Aber wie du schon gesagt hast, ja, mit einem Tag Abstand kann man auch nicht nur unzufrieden sein. Und es war eine super
Vorbereitung. Das hast du gesagt, das habe ich gar nicht gesagt, Julius. Was legst du mir für Worte in den Mund?
Ich hatte gehofft, dass du es gesagt hast.
Ich habe es dir geschrieben, sowas ähnliches. Vielleicht hast du das genannt. Aber man muss auch sagen, ihr wart denn da auch am Ende gegen Alisson Alvaro Filho. Das andere Spiel habe ich nicht gesehen, aber da warst du dann auch auf der schwierigen Seite. Ganz am Ende, das habe ich noch gesehen, hinten rechts mit dem Wind von hinten aus der Ecke. Also das ist schon teilweise krass, was da die Bedingungen gerade ausmachen. So.
Ja, also das ist tatsächlich insofern schon bemerkenswert, als dass jetzt drei Turniere von den letzten 5 der Olympia-Quali hier in Cancun gespielt werden. Sind ja ganz entscheidende Turniere für die Teams, und da gibt es einige, die sehr, sehr gut mit dem Wind umgehen können, zum Beispiel Karambula Rossi oder Samoilos Medins und andere, die sich da vielleicht schwerer tun. Und das ist natürlich, ja, wenn 3/5 unter solchen Bedingungen jetzt gespielt werden, ja, schon spannend, dass hier am Ende da die Entscheidung fällt oder ein wesentlicher Teil der Entscheidung.
Man kann es auch so ein bisschen sehen in den Teams, die jetzt noch im Turnier sind. Da sind eigentlich ausschließlich sehr, sehr spielfähige Teams dabei. Also den einen oder anderen Upset gab es schon. Ich habe eine ganz andere Frage, bevor ich es vergesse. Die wurde mir schon ein, zwei Mal gestellt. Ist der Sand irgendwie in irgendeiner Weise besonders oder auffällig oder eklig oder nervig, auf dem ihr da vor Ort spielt?
Warum? Weil er an den Leuten so klebt?
Also jetzt habe ich den. Er klebt auf jeden Fall. Es sind zwei Facetten. Ja. Er klebt sehr. Und das zweite ist, er sieht, wenn die Sonne scheint, super hell aus. Ich weiß nicht, ob das die Kameras sind. Aber da war auch die Frage, ob der Sand extrem blendet.
Ich hätte gedacht, die Überlegung könnte noch sein, dass der Sand so tief ist, weil sich alle so langsam bewegen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen. Das ist tatsächlich die Hitze. Ja, und vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit, wodurch alle Spieler ja ein bisschen behäbiger aussehen, als sie es normalerweise sind. Nee, ansonsten, der Sand klebt nicht besonders. Ich glaube, alle schwitzen ungewöhnlich viel. Also im ersten Spiel, nach 2 Sätzen, habe ich mir den Yannick angeguckt. Also der sah aus wie so ein Sandungeheuer oder so. Also überall Sand in den Augen. Ich wusste gar nicht, wie der noch was sehen kann. Also die Brille voller Sand und die Kappe. Einmal ist die Kappe von ihm weggeflogen, habe ich die aufgehoben. Also das war
wieder weggeworfen.
War eine Sandkiste. Ja. Aber das geht tatsächlich allen so. Ja, sind einfach besondere Verhältnisse.
Willst du sagen, dass du persönlich mit dieser Hitze eher besser umgehen kannst oder eher, dass es da einige gibt, die das besser können?
Also ich bin jetzt auf jeden Fall natürlich nicht ein Hitzespieler. Mir ist es gerade in der Jugend sehr schwer gefallen. Ich sehe dich auch schmunzeln, weil wir auf einigen heißen Jugendturnieren ja auch miteinander unterwegs waren. Ja, gerade früher bei so Jugendhöhepunkten in Griechenland oder in Zypern, da hat es mich teilweise auch umgehauen und da sind wir deswegen dann rausgeflogen. Musste das echt lernen, und bin auf jeden Fall besser geworden. Also inzwischen würde ich sagen, bewege ich mich unter den Blockern im Mittelfeld. Ja, es sind so verschiedene Punkte, die einem da helfen können. Also es ist sicherlich die Vorbereitung, also in der Ernährung. Man muss in diesen Turniertagen und auch schon vorher aufpassen, dass man niemals halt in so ein Loch fällt. Also kontinuierlich mit Mineralien, mit Elektrolyten. Ich im Besonderen auch noch, weil ich einen sehr hohen Verbrauch habe, immer wieder mit einer Kohlenhydratzufuhr über Shakes vorgehen. Dann ist es auch im Spiel stark eine Regulierungsfrage. Also man darf am besten gar keine Körner für Ärgern, für besondere Freude am Ende verlieren. Dann auch das Kühlen haben wir weiter perfektioniert. Haben wir mal so einen Eiswickel um Nacken, zusätzlich Eisbeutel. Man muss nämlich aufpassen, dass die Körperkerntemperatur nicht zu hoch steigt. Gibt da der Erik Horeng, einer unserer Trainer, der hatte mal das Problem, dass ich glaube Halbfinale oder Finale in so einem Hitzeturnier sich da durchgekämpft, und dann hat er den Fehler gemacht. Ich glaube, es war das Finale sogar, dass er seinen Kopf ein bisschen nach vorne gelehnt hat. Und dann ist er wieder hochgekommen, weggesackt, muss ins Krankenhaus, so fertig war der. Ja, ich glaube, es muss einem klar werden, dass das extrem hoher Stress für den Körper ist, der Verbrauch ungewöhnlich hoch ist und sich entsprechend an die Bedingungen anpassen. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, es wird immer besser. Und Hintergrund, dass das hier ja aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Turnier ist, gerade für die Tokio-Kandidaten, ist, dass das eine super Vorbereitung ist, weil es in Tokio wahrscheinlich ähnlich aussieht. Jetzt nicht den Wind betreffend, sondern vor allem die schwüle Hitze.
Du sprichst es an, es ist eine super Überleitung. Tokio-Kandidaten, hast du gestern noch Spiele von Lars und Nils hier angeguckt?
Ich habe tatsächlich gestern nichts gesehen. Nach dem Ausscheiden bin ich dann manchmal ganz froh, kein Beachvolleyball mehr zu sehen. Habe aber die Ergebnisse gestern auch verfolgt und mir heute angeschaut. Und muss sagen, dass ich mich für sie sehr gefreut habe. Glaube, war ein super Einstieg. Ich weiß, dass sie keine leichte Wintersaison hatten. Und in so einem Feld unter den Bedingungen ein Top-10-Ergebnis rauszuholen, ist, denke ich, eine starke Leistung.
Vor allem auch gegen den direkten Konkurrenten, den schon mal wichtig, gegen Kanto Luzhak in der Gruppe noch zu gewinnen, war auf jeden Fall, glaube ich, sehr wichtig. Dann wild halt gegen Erman Kora-Pristauz zu verlieren, obwohl man vorher Evandro Brunner-Schmidt geschlagen hat und Kanto Luzhak und wer war noch dazwischen?
Ich glaube, sie haben das erste Spiel verloren, richtig?
Genau, die haben gleich das erste in der Gruppe verloren.
Ah ja, gegen Guto.
Ja, richtig. Das ist aber auch, da freust du dich, dass du hochgesetzt bist im Hauptfeld und dann kriegst du jemanden aus der Country-Quota und es ist Guto Arthur, die mittlerweile auch im Viertelfinale stehen. Es ist, es schreibt seine eigenen Geschichten auf jeden Fall. Julius, vermisst du deinen angestammten Partner schon? Ich meine eher so auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene?
Also ich habe wirklich einen tollen Ersatz auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene. Wir haben hier auf jeden Fall eine lustige Zeit. Yannick, übrigens, wir steigen gerade beide im Schach ein und haben wir mal so 10-Minuten-Partien gestern dann aus Frust 2 Stunden gegeneinander gespielt, was die Lage nicht unbedingt gebessert hat. Es macht auf jeden Fall viel Spaß mit dem Yannick. Gleichzeitig auf jeden Fall, also rein persönlich vermisse ich ihn auch. Ich vermisse den Clemens, der vor allem war das für uns ja aber echt ein Schrecken. Plötzlich innerhalb von 30 Minuten hatte der starke Bauchschmerzen gekriegt. Und hast du deinen Blinddarm noch?
Ich habe meinen Blinddarm noch. Alle beide. Nein, ich habe den noch. Ja.
So eine Blinddarmentzündung, da muss man sagen, das ist echt nicht ohne. Und deswegen freue ich mich auf der anderen Seite, dass das jetzt so gut verläuft und dass er auf einem guten Weg der Besserung ist.
Kontrollierst du ihn in Hamburg? Lässt du dir tägliche Updates geben von seinem Trainingszustand?
Nee, ich habe da volles Vertrauen in ihn und volles Vertrauen in unser Team und mache mir da keine Sorgen.
Stark, ey. Hast du denn, also du hast vorhin schon gesagt, du hast so ein bisschen dich vom Beachvolleyball entfernt, denn wenn du rausfliegst, trotzdem hast du wahrscheinlich auch die Ergebnisse der Frauen mitbekommen, richtig? Hast du das Spiel gerade eben von Chantal und Sinja noch gesehen?
Nee, tatsächlich haben wir genau unsere Mobility-Einheit da gleichzeitig gemacht. Ich habe nur die letzten Punkte gesehen. Muss sagen, ich werde auf jeden Fall mir das nächste Spiel auch anschauen, dass ich mich sehr für die beiden freue. Für mich ist es überhaupt keine Überraschung, dass die hier eine richtig gute Partie abliefern können. Sehr spielfähige Spielerinnen haben auch diese, man braucht bei diesen Bedingungen schon so eine gewisse Härte gegen sich, um das Spiel durchzuziehen. Technisch stark, und glaube, dass der Wind ihnen hier liegt. Dazu natürlich, wenn beide Spielerinnen blocken, oder ich meine, so viel blocken sie nicht, aber sofern beide Spielerinnen sich am Netz abwechseln, spart man natürlich auch Kräfte. Und insofern waren die schon so ein bisschen unser Geheimtipp. Ja, aber dass sie jetzt solche Kracher hier aus dem Turnier raushauen und so ein erstes Turnier spielen, ist sehr beeindruckend und freue mich wirklich für sie. Ich glaube, gerade Shanti hatte eine wirklich harte Zeit und großartig, dass sie so hier direkt starten.
Ist das wirklich so ein Riesenfaktor gerade? Es hat ein Torin Isa gestern schon erzählt, dass schon auffällt, dass die Blocker vielleicht ein bisschen mehr bearbeitet werden gerade im Sideout. Fällt dir das auch auf, dass da vielleicht die Sideout-Strategien etwas variieren, damit man sich ans Klima da anpasst und vielleicht ein bisschen mehr den anstrengenderen Part attackiert?
Total. Also es gibt eigentlich zwei, also erstmal die Bedingungen so von 11 bis 15 Uhr. Ab 16 Uhr kommt meistens der Schatten. So ein Halbschatten auf den Courts, dann wird's besser. Das sind extreme Bedingungen. Ich weiß gar nicht, wie die Temperatur ist, ob die, also in der Sonne wahrscheinlich ja schon über 35 Grad. Vor allem ist es aber die Luftfeuchtigkeit, die es einfach sehr, sehr anstrengend macht zu spielen. Gibt eigentlich zwei Strategien. Die eine ist, die sind aber schon risikoreich. Die erste Strategie ist es, den Blocker fertig zu machen. Hier wird auch von Blocker töten gesprochen. Bedeutet, man probiert jeden Ball auf den Spieler zu spielen, der ja eben nicht nur im Sideout dann angreifen muss, sondern auch noch die Blockaktion zusätzlich hat.
Und dadurch geht aber auch Spiel nicht nur um die Sideout-Bälle, sondern alles, ne? Also auch die
Punktbälle,
rübergespielt werden, alles Richtung Blocker.
Genau, zum Beispiel, wir haben gestern gegen den Alisson, wir haben es nicht ganz konsequent durchgezogen, wir haben ihm so 75% der Bälle gegeben und Alisson hat durchgehend Standaufschläge gemacht und haben ihm dadurch auf jeden Fall eine Stärke von ihm genommen, nämlich sowohl den Jump Float als auch, er macht auch so einen Hybridball. Und nimmt dem Gegner dann auch Stabilität im Block und in Teilen auch gibt es auch Ausfallerscheinungen, dass Blocker richtig zusammenbrechen nach anderthalb Sätzen, ja, weil sie schlicht, du kommst dann in diesen laktativen Bereich und tatsächlich habe ich das im King of the Court das erste Mal erlebt, wo wir 12 Sideouts in 2 Minuten spielen mussten. Und wenn man den halt mal erreicht und überschritten hat, dann wird es echt schwer, da wieder rauszukommen. Aber wie gesagt, ist eine risikoreiche Strategie, weil einige Blocker hier auf der Tour, Dahlhauser, Alisson, Nikolai, ich glaube, da gibt es genug. Über Mohl würde ich jetzt nicht reden, weil der ist so fit, ich glaube, den juckt das gar nicht so, wenn man über den spielt. Wenn die natürlich die Bälle, also wenn das nicht aufgeht und die zwei Sätze gut durchhalten, dann kann man natürlich auch einen echten Fehler gemacht haben, weil in vielen Teams häufig die Abwehrspieler die sind, die ein bisschen flachere Abschlaghöhe haben und häufig auch eine, also rein statistisch eine schlechtere Sideout-Quote haben. Und die andere Strategie ist eben, ein komplettes Windspiel zu machen. Bedeutet, wir haben so einen schrägen Seitenwind. Dem Spieler, das ist hier der Spieler, der am Wasser spielt, viele Bälle zu geben, weil er die schwierigere Windseite hat, weil der Ball von ihm wegfliegt.
Aber mir ist es gestern aufgefallen, als ich so ein bisschen die Wellen beobachtet habe, kann es sein, dass es schon krass schwankt und variiert, wie stark der Wind da ist? Also es sah so aus, als wäre da mal so 2 Stunden lang eher ja spielbarer Wind gewesen und dann gegen Abend, als die Frauen dann wieder das Feld betreten haben, war es auf einmal wieder Sturm. Mhm. Stimmt das?
Also tatsächlich, gestern quasi die letzten Punkte gespielt haben, hatten wir auch den Eindruck, dass der Wind ein bisschen schwächer wird. Auch die ersten Tage hatten wir den Eindruck, dass es eher schwächerer Wind war im Vergleich zu den Turniertagen. Jetzt während des Turniers insgesamt war schon sehr starker Wind. Also sicherlich auch Unterschiede, aber von sehr starkem Wind bis starkem Wind. Und die Richtung ist eigentlich relativ gleichbleibend.
Das will man hören. Sehr starker bis sehr starker Wind. Geil, wie ist denn die Vorhersage? Hast du da mal reingeguckt? Bleibt das jetzt so?
Nee, das weiß ich nicht.
Du, ich auch nicht. Toll. Hattet ihr schon das Maskottchen da mal auf eurem Balkon? Ich habe das jetzt in mehreren Insta-Stories schon gesehen, dass der Pfau da auf einmal auf dem Balkon aufgetaucht ist.
Ich habe das letztens gesehen und muss sagen, also die sind schon, das sind echt große Tiere, ne? Letztens bin ich hier durch so einen Gang gegangen und das sind so, über einem sind so schräge Balken, also es ist so ein bisschen umrandet, die Wege hier. Und da plötzlich hingen da so Federn von dem, ich weiß nicht, ob der Federn jetzt der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall dieses Hinterteil hing da runter. Und 3 von diesen Pfauen hintereinander, hingen da von oben runter. Ich habe das also bei wem anders auf dem Balkon gesehen. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Und ja, muss man aufpassen. Ich glaube, sie sind aber sehr friedlich, weil sie die Menschen hier gewöhnt sind. Aber ist echt cool. Also hier laufen auch so, ja, ich habe heute Morgen den Namen gehört, so Echsen. Ich glaube, eine Art Leguan ist hier auch immer unterwegs. Also ja, gibt viel zu gucken.
Bevor ich jetzt in das Leguan-Thema abtauche, habe ich noch eine Beachvolleyball-Frage. Julius, seit wann machst du eigentlich Topspin-Aufschläge? Topspin-Tole, das ist mir aufgefallen. Den hast du relativ neu, aus meiner Sicht jedenfalls. War das taktiert von Martin vielleicht, dass er schon gesehen hat, aha, Wind, Cancun, den bringe ich jetzt Topspin auf, Aufschlag bei.
Nee, also das war jetzt tatsächlich nicht der Hintergrund. Ich habe die früher auch schon mal gemacht, also auf den Jugendturnieren hin und wieder. Habe ich auch mal einen gemacht, aber insgesamt gebe ich dir recht, eher weniger. Wir trainieren ihn jetzt eigentlich so seit einem Jahr recht regelmäßig. Sind verschiedene Überlegungen, einfach Erweiterung des Repertoires und vor allem gegen Teams wie Kaselnikow, Stojanowski war häufig das Problem, dass bei meinem Aufschlag sich der Gegner durch zweite Bälle lösen konnte und durch einen druckvolleren Aufschlag und einen konstanten Topspin-Aufschlag die Möglichkeit, den Gegner zu nehmen. Gibt inzwischen ja einige Teams, auch Lucena Dallhauser haben es in Doha gegen uns eigentlich sehr gut gemacht, wo die Verteidiger die Bälle ranschieben, damit der Blocker eine zweite Option hat. Und ja, das ist vor allem der Hintergrund, dass ja ich durch meinen Aufschlag noch mehr Druck auf den Gegner erzeugen kann. Kaselnikow gegen Float-Ausschläge heute, der ist halt einfach ein exzellenter Annahmespieler. Und ja, mal gucken. Aber ich probiere es auf jeden Fall regelmäßig.
Und läuft gut, würdest du sagen? Wann macht Yannick Topspin-Aufschläge?
Ja, Yannick macht ja die klassischen Topspin-Aufschläge ganz selten. Der macht eher so eine Hybrid-Variante.
Ja, ja.
Der sitzt neben mir. Ich kann ihn gern mal fragen.
Das klären wir dann das nächste Mal, wenn Yannick wieder zu Gast ist. Julius. Das war's schon. Ich will das hier nicht alles wieder zu lang gestalten, sonst in der puren Masse der Folgen wird es dann zu viel für die Menschen. Natürlich würde ich gerne noch weiter mit dir reden, aber wir kommen ans Ende. Ich will noch eine Sache sagen, und zwar habe ich gestern einen Aufruf gemacht, gestern Abend, dass ich gerade ein bisschen zu viel wird, finanziell, und dass man mir da was rüberschicken kann auf PayPal. Und das haben schon mega viele Leute gemacht. Also das läuft wirklich überragend, deutlich besser, als ich mir das erwünscht und vorgestellt hätte. Also da auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank für jeden, der das gemacht hat, der oder die das gemacht hat. Auch wenn es einige wörtlich genommen haben, dass ich gesagt habe, wenn jeder 1 Euro spendet, dann kommen wir schon weit. Aber selbst das habe ich ja mir so gewünscht. Deswegen vielen Dank auch dafür. Und das wollte ich noch anbringen. Und bedanke mich dann bei dir, Julius Tole.
Ja, danke dir, Max.
Ich sollte noch dir auf jeden Fall sagen, dass ich sollte mich mit dir noch verabreden für die reguläre Folge, die wir dann im Sommer nochmal zusammen machen, wenn du wieder in Hamburg bist.
Ich stehe bereit.
Jederzeit. Vielleicht machen wir mit dir auch spezielle Formate lieber.
Oh, da weiß ich noch nicht, ob ich dafür bereit stehe.
Da gehe ich nochmal dann aus. Alles klar, Julius. Vielen Dank, dass du da warst, und wir hören voneinander, vielleicht auch im Podcast, aber sonst privat.
Jo, Julius. Stark, Max. Mach's gut. Ciao, ciao.